Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber nach vielen Jahren war der Mensch endlich klug genug. Er sprach: Wer redet hier von Gott? Ich nehme meine Zukunft selbst in die Hand. Er nahm sie und es begannen die letzten 7 Tage der Schöpfung. Am Morgen des ersten Tages beschloss der Mensch, frei zu sein. Nicht mehr ein Kind Gottes, sondern selbst ein Gott. Und weil er irgendetwas glauben musste, glaubte er an seine eigene Freiheit, an den Reichtum, an den Fortschritt, an seine selbst konstruierte Sicherheit und an militärische Abschreckung. Am zweiten Tag starben die Vögel an Abgasen der Industrie. Die Feldhasen starben an einem Pulver, das zur Vernichtung von Raupen gedacht war. Die Meeresfische starben am Öl und am Müll. Am dritten Tage verdorrte alles grüne Gras und die Blumen. Denn der Mensch machte das Wetter nun selbst und verteilte den Regen computergesteuert nach einem genauen Plan. Leider gab es einen kleinen Programmfehler. Und als sie den fanden, da war es zu spät und alles Grün von der Erde verschwunden. Am vierten Tag gingen 4 Milliarden Menschen zugrunde. Die einen an den Krankheiten, die der Mensch selber erfunden und gezüchtet hatte. Denn einer hatte vergessen, die Behälter richtig zu verschließen, die für den nächsten Krieg bereitstanden. Und ihre Medikamente halfen nichts dagegen. Die hatten schon zu lange wirken müssen in Hautcremes und Schweinehack. Die anderen starben an Hunger, weil jemand den Schlüssel zu den Getreidesilos verloren hatte. Am fünften Tag drückten ein paar der letzten Menschen den roten Knopf. Denn sie glaubten, die auf der anderen Seite hätten ihren schon gedrückt. Feuer hüllte den Erdball ein. Die Berge brannten, die Meere verdampften, die Betonskelette in den Städten standen schwarz und rauchten. Und die Engel im Himmel sahen, wie der blaue Planet zuerst rot wurde, dann schmutzig braun und schließlich totenbleich. Am sechsten Tag ging das Licht aus. Staub und Asche verhüllten Sonne, Mond und Sterne. Und die letzte Küchenschabe, die in einem Raketenbunker überlebt hatte, ging an der trockenen, eisigen Kälte zugrunde. Am siebten Tag war Ruhe. Endlich. Die Erde war wüst und leer. Es war finster über den Kratern. Und der Geist der Menschen irrte ziellos auf der Erde umher, als Totengespenst über dem neu geschaffenen Chaos. Tief unten erzählte man sich die amüsante Geschichte vom Menschen, der selbst ein Gott sein wollte und seine Zukunft selbst in die Hand genommen hatte. Das Gelächter darüber schallte aus der Unterwelt hinauf bis zu den Chören der Engel, die Gott priesen. Der Schöpfungsbericht wird umgekehrt. Diesen Text hat Jörg Zink vor etwa 40 Jahren geschrieben. Die 7 letzten Tage der Schöpfung. Erschreckend, wie vieles davon eingetroffen ist. Auf dem Plakat zu diesem Open Access, der in Flammen stehende Erdball, ist die noch zu retten? Sind wir noch zu retten? Und seit einigen Wochen fragen wir, ist der noch zu retten? Wir haben Krieg in Europa, nur wenige Autostunden von uns entfernt. Putin greift die Ukraine an. Ein schrecklicher Krieg. Erschreckende Bilder, große Not. Für uns auch erschreckend, auch weil wir das nicht mehr kennen. Der jahrzehntelange Frieden in Europa ist aber historisch gesehen eine absolute Ausnahme. Die meiste Zeit der Weltgeschichte war geprägt von Krise, Pandemie und Krieg. Ich nehme wahr, wir Menschen können uns anscheinend immer nur auf eine Krise konzentrieren. Seit der Ukraine ist Corona scheinbar fast passé. Und fürs Klima ist das schwierig. Denn das Langzeitthema Klimaschutz wird immer überlagert Weil das ist zwar immer wichtig, aber nie so akut dringend. Wer das Eisenhower-Prinzip, die Unterscheidung von dringend und wichtig kennt, der weiß, was los ist. Das Thema heute darum, ist die noch zu retten? Das Thema Klimawandel, das Thema Klimakrise, das Thema Klimakatastrophe.
Klimaschutz ist das Wichtigste.
Bitte was?
Klimaschutz ist nicht das Wichtigste. Wir müssen unsere Erde nicht retten. Wir nicht. Das Einzige, was zählt, ist der Himmel, Gott.
Okay. Ja, so eine Haltung haben viele Christen. Klimaschutz ist nicht das Wichtigste. Wir müssen unsere Erde nicht retten. Wichtig ist nur der Himmel. Eine Haltung von einigen Christen und mehr oder weniger steckt auch in dir und mir davon. Manche leugnen sogar den menschengemachten Klimawandel oder sagen, hier verliert die Kirche ihren eigentlichen Auftrag. Da ist aktiver Umweltschutz vielleicht sogar störend in Gottes Plan. Das ist doch ein Wegweiser in Richtung Endzeit. Das muss so. Gott ist wichtig, der Planet ist letztlich egal. Das ist eh nur eine Übergangslösung hier. Wir sind hier doch auf Durchgangsstation, oder?
Entschuldigung, aber es ist Gottes Schöpfung. Und wir Christen haben den Auftrag, die Erde zu bewahren. Mhm. Schon aus Nächstenliebe. Die Verantwortung. Mhm. Für kommende Generationen.
Kommen Generationen, ja. Schöpfung bewahren. Ja, so eine Haltung haben viele Christen. Mehr oder weniger steckt davon sogar in dir oder mir. Wir Menschen haben die Erde kaputt gemacht. Jetzt müssen wir das auch wieder in Ordnung bringen. Manche haben Ängste, andere verbreiten Katastrophenstimmung. Manche vergessen darüber tatsächlich die ewige bleibende Stadt. Ehe noch jetzt weitere reinrufen, ja? Was ist es für eine Spannung zwischen diesen beiden Extremen? Die ganze Bandbreite haben wir in der Gesellschaft, bei uns Christen. Vom dreieinigen Gott her gesehen, gilt es, einen Mittelweg, einen Spagat zu finden. Mein Ziel, mein Wunsch ist es heute Abend, dass wir, auch als Christen, auch als fromme Christen, uns dazu positionieren. Denn Klimaschutz, Bewahrung der Schöpfung ist ja doch eher so ein, ich sage es mal, ein liberales Thema. Ne? Die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, die kümmert sich darum toll. Das Engagement dafür hat lange Tradition in den Kirchen. Denkschrift der EKD 2009. Papst Franziskus hat eine Enzyklika, Laudato Si, 2015 geschrieben. Kirche und Gesellschaft sind da voll dabei. Vor allem junge Menschen interessieren sich für solche großen ethischen Fragen wieder, wie dem Klimawandel. Sie wissen, dass unser Benehmen, unser Verhalten Konsequenzen für unsere Welt hat. Vorgestern war großer Klimastreik, Fridays for Future, in vielen Städten. Ich finde, es ist wichtig, dass wir Christen nicht nur in einer religiösen Blase unterwegs sind, sondern Anteil nehmen an den Themen, die die Menschen heute mit Recht bewegen. Dass wir auch eine Brücke in die Gesellschaft bauen. Ich finde aber, wir müssen diesen Klimaschutz, Bewahrung der Schöpfung, geistlich und biblisch begründen. In den passenden Rahmen von Gottes Wort und seiner Ewigkeit setzen. Wir müssen doch viel deutlicher machen, warum das überhaupt schützenswert ist. Warum schützen wir eigentlich die Erde? Wozu ist es wichtig, dass kommende Generationen hier eine Erde haben? Wir haben ja nicht nur eine ökologische, sondern auch eine Herzenskrise. Das müssen wir doch alles deutlich machen. Wozu leben wir denn eigentlich? Warum müssen wir denn im Alter konkret etwas verändern an unserem Verhalten? Und das müssen wir natürlich, aber warum? Damit sich Menschen nicht nur für die Natur, für die Schöpfung interessieren, sondern noch viel mehr für den Schöpfer. Thema Klimaschutz. Daher heute Abend drei Punkte. Ist die noch zu retten? Erstens, nein, sie ist nicht zu retten. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ob wir es schon wahrnehmen oder noch nicht, Fachleute sind sich einig und an vielen Stellen ist es schon deutlich zu sehen oder zu erleben. Es wird in den nächsten Jahrzehnten auch noch existenzieller. Der Weltklimarat hat vor 4 Wochen den 6. Weltklimabericht vorgestellt. Darin heißt es zum Beispiel, 3,6 Milliarden Menschen, ungefähr knapp die Hälfte, sind grundsätzlich gefährdet durch unseren Umgang mit der uns anvertrauten Welt. Auch die Tier- und Pflanzenwelt grundsätzlich gefährdet. eine Bedrohung für die Menschheit und es wird Personen aus allen Regionen der Erde eminent betreffen. Jetzt erst gelesen in der Antarktis, es ist viel zu warm, die Pole, da schmilzen Teile, die sind groß wie Städte, zack, abgebrochen. Steigende Wasserpegel werden einzelne Länder überfluten, Extremwetter, andere Länder werden mit anhaltender Dürre zu kämpfen haben. Folgen sind Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Hunger, Migration und Flucht. Ich will das nicht weiter ausführen, das ist alles ja auch teilweise bekannt oder kann man nachlesen. Am Anfang der Bibel in der Schöpfung heißt es, dass die Erde uns anvertraut ist. Genesis 1, Vers 8. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Macht sie euch untertan. Kabasch wirklich als Kulturland dienstbar machen, urbar machen. Ein Kapitel später, 1. Mose 2, Vers 15. Als verantwortungsvolle Haushalter sollen wir diesen Planeten bebauen und bewahren, also fürsorglich gestalten und beschützen. Das ist quasi das erste Gebot, was Gott den Menschen mit auf den Weg gibt. Und dieses erste Gebot haben wir übertreten. Und du und ich jeden Tag. Den Herrschaftsauftrag haben wir als Freibrief zur Ausbeutung der Schöpfung missbraucht. Siehe den Text am Anfang. Wir machen uns schuldig. Wir werden unserer Verantwortung nicht gerecht. Wir sorgen nicht gut für das Geschenk der Schöpfung. Als Christ kann ich und muss ich zugeben, ich habe versagt. Ich bin schuld. Die Klimakatastrophe ist Sünde. Ob ich nur im Kleinen was tue oder ob ich im großen System ein Rädchen bin, bei den Sachen, die wir vorhin im Quiz hatten, da kann ich ja manchmal gar nichts dafür, das was mit der Kleidung, wo die herkommt und so, aber ich bin doch Teil dessen. Wenn es jetzt um Öl geht, Benzin, wo kommt das her, was kann ich dafür? Ich muss ja vieles mitmachen. Ich verbrauche Ressourcen, die Ärmere zu tragen haben. Ja, die Ärmsten trifft es am härtesten. Mach gern mal einen Test zu deinem eigenen ökologischen Fußabdruck, den jeder auf der Erde hinterlässt. Es gibt da einen tollen Test, wo man ein paar Fragen beantworten kann. Wir haben dann hinten so einen Zettel, so ein Handout, da habe ich auch einen Link aufgeschrieben. Man findet das auch im Internet. Ökologischer Fußabdruck. Da geht es um Wohnung und Mobilität und Plastik und Ressourcen und Energieverbrauch. Mach das mal. Und auch wenn du denkst, du bemühst dich schon sehr, dein Ergebnis wird erschreckend sein. Unser aller Ergebnis hier in dem Wohlstandsland Deutschland ist erschreckend. Meine Habgier, mein verschwenderischer Lebensstil, mein Konsum, mein Egoismus, meine Gier, meine Bequemlichkeit, mein Plastik, mein Müll sind zu viel für diesen zerbrechlichen Planeten. Ist dir das klar? Ist mir das bewusst? Ich habe so gedacht, am einfachsten wäre es eigentlich, wir würden alle als Astronauten in den Weltall fliegen und unseren blauen Planeten einmal von außen betrachten. Warum? Raumfahrer berichten immer wieder vom sogenannten Overview-Effekt. Alexander Gerst zum Beispiel, der auf der ISS war, kam mit einer neuen Perspektive zurück. Das berichten fast alle, die da oben waren. Gefühle der Ehrfurcht und der Demut, ein tiefes Verstehen, dass alles Leben auf der Erde verbunden ist und dass wir die Erde beschützen müssen. Dass die Atmosphäre so zerbrechlich dünn ist. Overview-Effekt. Die Erde beschützen, dabei versagen wir und machen uns schuldig. Im Psalm 107, Vers 34 im Alten Testament heißt es, fruchtbares Land wurde zur salzigen Steppe, denn seine Bewohner waren böse. Ein interessantes Bibelwort, was immer wieder Realität wird. Was sagt die Bibel eigentlich sonst über den Klimawandel? Gar nicht so viel, habe ich herausgefunden. Zur Zeit der Bibel gab es das nämlich noch nicht so sehr. Da waren die Menschen noch nicht so, dass sie die Erde ausgebeutet haben. Aber einen zentralen Text habe ich gefunden, der für uns heute wichtig ist. Zweiter großer Punkt. Paulus schreibt an die Römer Kapitel 8, 18 bis 22. Ich lese das und ich sage gar nicht so viel dazu, weil da vieles für sich selber spricht. Das hat eine Wortgewalt. Paulus schreibt uns ins Herz: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Ein umfassendes und umwerfendes Gotteswort. Diese Erde, diese erste Schöpfung Gottes, ist vergänglich. Diese Erde wird nicht ewig bestehen. Es gibt eine sogenannte Weltuntergangsuhr, weltuntergangsuhr.com. Da schätzen verschiedene Fachleute die Lage der Welt ein. Die globale Kriegsgefahr, die Klimakrise und all das. Wurde so nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde das angefangen. Es ist derzeit nicht 5 vor 12, sondern 100 Sekunden vor 12. Wir selbst, jedenfalls alle, die da sind, weil ihr habt die Zeitregierung gestellt, haben heute Nacht oder heute früh oder gestern Abend oder automatisch die Uhr eine Stunde vorgestellt. Und wir spielen so mit den Zeigern, habe ich gedacht, aber wer sind wir? Wir können doch die Zeit niemals verändern. Die Zeit läuft unweigerlich. Sie läuft ab und weiter und weiter. Die Welt vergeht. Nur einer ist in der Lage und hat die Uhren ein für alle Mal neu gestellt. Wir sind vor Ostern. Die Zeit vor Ostern ist die Passionszeit. Wir denken an das Leiden und Sterben der Person Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren. Weil wir davon überzeugt sind, dass das für uns heute entscheidend ist. Und ich bin davon überzeugt, all das Leiden, all der Krieg, all das Schreckliche, all das Seufzen und Trauern der Kreatur, der Schöpfung, alles Vergehen, alles Verrecken, alles Verenden, all unsere Schuld, all unser Versagen, alle Knechtschaft, all unseren Egoismus, alles hat Jesus am Kreuz getragen. Dort hat der Müll unseres Herzens einen Platz. Einer für alle, für dich und für mich. Wir halten also fest, ist die noch zu retten? Nein, sie ist nicht mehr zu retten, weil wir sie kaputt gemacht haben. Und weil es auch Gottes Plan war, da ist die Bibel sehr eindeutig. Jesus sagt einmal, Markus 13, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ist die noch zu retten? Nein, denn sie ist schon gerettet. Die Erde ist schon gerettet. Jesus, der Auferstandene, stellt die Uhren grundlegend um. Von Zeit auf Ewigkeit. Von Tod auf Leben. Von Angst auf Hoffnung. Darum fürchten wir uns nicht, heißt es im Psalm 46. Wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Wir fürchten uns nicht. Das Kapitel 8 im Römerbrief habe ich vorhin schon angefangen. Das geht noch weiter und ich empfehle und ermutige, lest das in Ruhe mal zu Hause. Das ist eines der tollsten Kapitel der Bibel, Römer 8. Da heißt es dann später, denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Und wenn Gott für uns ist, wer kann dann dagegen sein? Wer will uns denn trennen von der Liebe von Jesus Christus? Und so weiter. Also nicht nur Fridays for Future, sondern Sunday for Future. Jesus steht am Ostersonntag auf. Er schlägt die Tür auf. Er schlägt die Tür auf in Gottes neue Welt. Eine neue Schöpfung. Dieser Planet hat keine ewige Zukunft, aber Gott verheißt eine neue Erde und einen neuen Himmel. Ist da ein Planet B, fragen manche. Planet B ist der Himmel. Warum reden wir eigentlich nur über den neuen Himmel, aber so selten über die neue Erde? Jesaja 65, 66 wird es uns verheißen, auch im letzten Buch der Bibel, Offenbarung 21, 22. Buch der Offenbarung Das beschäftigt gerade viele Christen und es gibt viele, die zurzeit sagen, wir sind in der Endzeit, wir sind am Ende der irdischen Zeit angekommen. Was ist dazu zu sagen? Ja, wie gesagt, diese Erde wird nicht für immer sein, das glaube ich, ja. Es wird ein Ende geben und in der Bibel heißt es, dass Jesus dann wiederkommen wird. Jesus kommt wieder, darauf warten wir. Und es werden dann viele Dinge passieren. Prophezeiungen, Katastrophen, die Wehen der Endzeit, Zeichen und Hinweise. Markus 13 ist dafür ein wichtiges Kapitel und natürlich auch das Buch der Offenbarung. Und die Frage ist dann immer, wann ist es soweit? Ja, das ist die große Frage. Ja, Jesus kann heute wiederkommen. Er kann aber auch noch auf sich warten lassen. Immer wieder haben Christen in den letzten 2000 Jahren auf ihn gewartet und dann auch ein Datum berechnet und gesagt, es ist soweit. Es ging immer schief. Aktuell meinen einige, es ist soweit. Corona, Klima, Krieg, alles Zeichen, alles Hinweise. Ich sage ja, es gibt Hinweise, aber ehrlich gesagt, ich bin zurückhaltend. Krise und Krieg gibt es, wie gesagt, seit Adam und Eva, das erste Brüderpaar. Kain und Abel, paar Minuten auf der Welt, komm, wir hauen uns die Köpfe ein. Seit dem Sündenfall ist es der Normalfall, dass wir auf der Erde in Krise und Krieg leben. Die Leute im 30-jährigen Krieg oder zur Pest oder auch im Zweiten Weltkrieg, die hatten sicherlich auch Grund zur Annahme, dass die Endzeit gekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich bin da zurückhaltend. Ich halte mich an Jesus. Er hat sich als der Lebendige und Mächtige erwiesen und ich vertraue darauf, dass Endzeit seine Vollendungszeit sein wird. Und wenn Jesus über diese letzten Dinge spricht und was mit der Erde passiert und so, dann sagt Jesus immer, seid wachsam. Klar, nehmt das wahr, was so passiert, seid wachsam, aber Tag oder Stunde, das ist nicht euer Thema. Vorsicht, Zurückhaltung dabei. Wenn Gott uns mehr sagen würde, dann hätte er es deutlich gemacht. Ich sehe das nicht. Ich sehe, Jesus ruft uns zu, bleibt wachsam. Was ich aber weiß und wo ich sicher bin, deine persönliche Endzeit ist auf jeden Fall da. In spätestens 100 Jahren stehen die meisten vor uns vor dem Tor der Ewigkeit. Und die meisten von uns früher. Deutlich früher. Ich mache keine Panik. Ich will auch nicht pessimistisch in die Zukunft schauen, auch nicht optimistisch. Nüchterner biblischer Realismus mit echter Hoffnungsperspektive. Ist die Erde schon gerettet? Ist mit Ostern schon alles gut? Bin ich automatisch im Rettungsboot? Die ganze Welt? Nein, die Rettung ist da. Jesus hat gerettet. Er hat den Rettungsring quasi ausgeworfen. Es gilt aber, diesen zu ergreifen. Es sind nicht schon alle automatisch gerettet, nur weil Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Ist die noch zu retten, ist dann auch die Frage, bin ich schon gerettet? Das Thema wird dann ziemlich persönlich und konkret. Und ich mache Mut. Kehr um. Spring in den Ring. Spring in den Ring. Ergreife die Rettung. Ergreife den Jesusweg mit der himmlischen Hoffnungsperspektive. Krise und Krieg wird es immer wieder geben. Global und ganz persönlich. Die Frage ist, habe ich dann jemanden, der das für mich trägt und der mich durchträgt? Triff eine Entscheidung, immer mal wieder, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum 12.000. Mal. Kehr um, ich bin Sünder, ich habe Gottes Auftrag verfehlt. Die Klimakrise zeigt das ganz deutlich. Vergebung und Erneuerung durch Christus ist ganz nötig. Lass dich retten aus dieser Schuld. Rede mit Jesus, geh auch gerne auf Mitarbeiter oder auf mich nachher zu und mach es konkret, mach es fest, beichte. Und lebe wachsam. Was heißt wachsam zu sein in dieser Zeit? Das heißt auch einfach, die ganz normalen christlichen Basics zu leben. Bibel, Gebet, Gemeinschaft, Vertrauen, Liebe. Und dann gucken, was kommt so auf mich zu? Lebe himmlisch, lebe endzeitlich. Habe Jesus im Blick und auch die Vergänglichkeit der Erde, und deine eigene Vergänglichkeit. Habe die Ewigkeit im Blick, habe die Schöpfung im Blick, das neue Jerusalem. Lebe der Ewigkeit entgegen und kehr um. Wir könnten also vielleicht auch zusammenfassend dann nochmal sagen, Planet A brennt, wir haben Planet B, Himmel. Man könnte dann sagen, dann ist es mir doch egal, was hier läuft. Ja? Aber nein, jetzt kommt der ultimative Jesusweg. Nun nicht, dass uns Planet A egal ist, überhaupt nicht. Auch wenn es nicht unsere ewige Heimat ist. Aber als Pilger auf dem Jesusweg tun wir für die Erde das, was uns möglich ist. Und zwar mehr als bisher. Es muss im Alltag konkret werden. Das Ziel ist eine neue Haltung, eine neue Achtung vor Gottes Schöpfung, dass wir unser Tun konkret verändern. Und zwar nicht, um uns Punkte zu sammeln bei Gott oder bei Mitmenschen, dass wir nun die tollsten Nachhaltigkeitsfreaks sind, sondern als Antwort und als Dank aus Liebe zu Jesus dürfen und wollen wir die Schöpfung bewahren. Wir können die Schöpfung bewahren, weil wir den Schöpfer kennen. Psalm 24, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Jesus hat es gemacht, hier alles. Es ist seine Erde, seine Schöpfung, allein darum ist es schon gut, wenn wir darauf ein bisschen aufpassen. Wir könnten also sagen, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Leben ist ein wichtiger Teil Nachfolge Jesu. Nachhaltig leben ist auch Lobpreis des Schöpfers. Und wir verbrauchen oft viel zu viel, weil wir gar nicht wissen, was wir eigentlich wirklich brauchen. Wir verbrauchen oft viel zu viel, weil wir gar nicht wissen, was wir eigentlich wirklich brauchen. Ich finde, es geht um eine neue Ethik des Genug, der Selbstbegrenzung, der Mäßigung, gegen Wachstumswahn, gegen Verschwendung. Entdecken wir doch das Einfache, das Reduzierte, Verzichten. Wir sind in der Fastenzeit. Wie viel brauchen wir eigentlich nicht? Das wollen wir oft nicht. Wir sind gewöhnt an Luxus und dass wir uns das da nett machen. Ja? Entdecke das Einfache, Leben. Und schau konkret, was mache ich selber schon und wo habe ich tatsächlich noch konkret Potenzial? Es geht meiner Meinung nach immer um diese vier Grundthemen. Konsum, auch Plastik, Konsum. Zweitens Wasser und Nahrung, wie ist es mit dem Fleisch? Drittens Energie und Strom, wie mache ich das mit dem Verbrauch, wie kann ich den einschränken? Und viertens Mobilität und Reisen. Das sind so vier Grundthemen, wo ich gucken kann, wie mache ich das, wie kann ich das machen. Wie gesagt, wir haben hinten dann so ein Handout. Ich habe gar nicht für alle was. Ich tue es heute Abend auf unserer Internetseite hochstellen, ein bisschen Papier sparen. Ne? Es sind auch ein paar Links, wo man ein bisschen was nachlesen kann. Da gibt es ja viele Leute, die sich viel damit beschäftigen. Die kennen sich viel besser aus, wenn es konkret wird, als ich. Auch unsere Landeskirche hat gute Sachen da. Anders wachsen zum Beispiel oder Gemeinde N. Es gibt auch Klimafasten oder den ökumenischen Weg, den grünen Hahn, was es alles gibt. Ideen gibt es genug. Mach es konkret. Und mein Vorschlag, such du dir ein was aus für eine Woche. Zuletzt noch einen ganz einfachen und wichtigen Grund, etwas für die Schöpfung zu tun. Wieder Paulus, wieder Römer, Kapitel 1, Vers 20. Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, die wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, erkannt. Es ist Frühling. Es ist eine wunderbare Zeit, dass wir draußen Gott in der Schöpfung erkennen, den Schöpfer entdecken. Gottes Schöpfung ist ein Zugang zu Gott. Und es ist uns Zeugnis und Lehrmeister. Wir können von der Natur und von den Tieren so viel lernen. Die Bionik ist ein eigenes Fachgebiet. Schwimmen und Fliegen, verschiedene Baumaterialien und Konstruktionen oder Oberflächen wie der Lotus-Effekt. Es ist genial, wie Gott sich das gedacht hat und wir Menschen kommen nach tausend von Jahren Stück für Stück ein bisschen dahinter, wie genial das ist, und versuchen manches davon nachzuahmen. Wir können aber auch von der Natur doch Geduld lernen und Beharrlichkeit, wenn es um Wachsen und Gedeihen geht. Oder seht die Vögel und seht die Lilien auf dem Feld, sagt Jesus in der Bergpredigt. Was können wir für ein Vertrauen lernen, dass wir uns nicht zu Sorgen brauchen? Nur kurze Beispiele. Wir können so viel lernen von der Schöpfung, in der Schöpfung. Also mach dich auf den Weg. Gottes Schönheit und die Schönheit der Natur unserer Erde als wunderschönes Schöpfungswerk zu entdecken und Gott zu loben. Psalm 104, Schöpfungslob. Ihr Lieben, kehrt um. Ich schließe mich ein. Mach dich auf den Weg zwischen den Extremen. Mach dich auf den Weg als Pilger. Wir sind noch hier. Achte die Schöpfung Richtung Ewigkeit. Als Pilger lasst uns auf den Weg machen. Amen.